Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich will mit Ihnen heute ein sehr ernstes Thema behandeln müssen, weil die Zeichen der Zeit es diktieren. Es geht, wie Sie aus dem Titel der heutigen Predigt bereits ersehen haben, um den kommenden Untergang, der kommenden Vernichtung und Zerstörung von Deutschland. Dies ist ein sehr tragisches Ereignis. Es ist ein Ereignis, das total klar und deutlich in der Bibel prophezeit ist. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und ich habe als ein Diener im Werk Gottes die Verpflichtung, Ihnen diese Mitteilung zu machen und auch zu beschreiben und auch Ihnen zu zeigen, wo Sie diese Beweisstellen finden können. Ich hätte nämlich heute auch diese Predigt betiteln können, das Buch Nahum, Prophezeiungen für uns heute. Denn darum wird es heute gehen. Um das alttestamentliche Buch Nahum. Ein Buch, das in den meisten Fällen, wenn man so Kommentare liest, total missverstanden worden ist. Das wird gar nicht auf die heutige Zeit bezogen. Da geht man davon aus, dass es sich um Ereignisse handelt, die im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testamentes stattgefunden haben. Aber diese Ereignisse waren nur ein Vorläufer. Ein Vorläufer für die schrecklichen Dinge, die noch kommen werden, wie ich Ihnen heute klar und deutlich zeigen werde. Und wenn es um Nahum geht, von dem weiß man auch nicht allzu viel, die Bedeutung des Namens scheint so viel wie Trost zu sein oder voller Trost. Und wenn man natürlich die Ereignisse, die im Buch Nahum beschrieben werden, sich anschaut, dann wird man sich vielleicht die Frage stellen, ja, woran ist da der Trost zu bemessen? Worin liegt der? Aber wir werden schon sehen, dass sehr viel Trost in dieser Hiobsbotschaft, könnte man sagen, enthalten ist. Man geht davon aus, dass Nahum die Kurzform von Nehemia sein könnte. Nehemia bedeutet so viel wie der Herr tröstet. Wir lesen, dass Nahum aus Elkosch stammte, einer Stadt, von der man auch nicht unbedingt weiß, wo die gelegen hat. Aber einige gehen davon aus, dass es sich um die Stadt Kapernaum handeln könnte. Kapernaum, die Stadt des Nahum. Und er soll zur Zeit von dem Propheten Joel gelebt haben. Über Joel hatten wir ja kürzlich auch gesprochen. Wenn man so 100 Jahre zurückgeht, dann erinnert man sich daran, dass Jona zu den damaligen Niniviten, der Hauptstadt Ninive, der Assyrer, geschickt worden ist, um eine Warnungsbotschaft zu vermitteln. Und er hatte ihnen ja auch gesagt, in 40 Tagen wird eure Stadt zerstört werden und die Niniviten haben bereut. Etwas, was der Jona gar nicht wollte, weil er auch die Prophezeiungen kannte, die ja besagten, dass letztendlich Assyrien verantwortlich werden würde für den Untergang des Hauses Israel. Aber die Nineviten bereuten. Sie bereuten ihre Schuld, sie bereuten ihre schrecklichen Taten, sie bereuten die Tatsache, dass sie eine kriegführende Nation waren. Aber dann, später, war diese Reue wieder nichtig geworden und dann hat Nahum diese Botschaft 100 Jahre später verkündigt. Wenn man das auf die moderne Zeit überträgt, und ich möchte zunächst einmal sagen, dass wir alle wissen oder wissen sollten, diejenigen von Ihnen, die uns schon länger zuhören, dass wir heute die modernen Nachfahren der Assyrer hauptsächlich in Deutschland finden, auch in Österreich und anderen deutschsprachigen Staaten vielleicht, aber hauptsächlich in Deutschland. Und darum geht es mir heute. Es geht mir heute um Deutschland. Und in den 60er Jahren hat die Kirche Gottes begonnen, die modernen Deutschen, die Nachfahren des alten Assyriens, zu warnen. Zunächst durch Herbert W. Armstrong, der über Radio Luxemburg und dann später auch andere Sprecher, die Deutschen davor gewarnt hat, immer und immer wieder davor gewarnt hat, sich in kriegerische Abenteuer zu verstricken. vor der Wiederaufrüstung gewarnt hat, davor gewarnt hat, dass es eine europäische Armee unter deutscher Führung geben wird, die letztendlich dann die große Trübsal herbeiführen wird. Und wir haben später auch dann über Super Channel und Sky Channel deutsche Programme ausgestrahlt. Und ich war damals dann der deutsche Sprecher, wo wir auch wiederum gerade deutschsprachige Nationen, auch Deutschland, gewarnt haben davor, sich wieder in kriegerische Tätigkeiten zu begeben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch so, dass die meisten Deutschen in keinster Weise irgendetwas von einer Armee wissen wollten, von kriegerischen Aktionen wissen wollten. Aber das ist heute anders geworden. Heute ist Deutschland die Macht, die mit am meisten Waffen produziert und dann auch an Länder exportiert, die laut NATO und anderen Vereinbarungen gar keine Waffen erhalten sollten. Wir sehen, dass die Warnungen, die gegeben worden sind, die nach wie vor gegeben werden, bei den meisten in den Wind geschlagen sind. Ja, das ist auch ein Grund dafür, ein wesentlicher Grund dafür, dass Nahum für uns heute schreiben musste, was er geschrieben hat. Wie ich sagte, Nahum schrieb so 100 Jahre nach der Botschaft des Jona. Er schrieb, nachdem die Versklavung des Hauses Israel durch die Assyrer im Jahre 722 vor Christus bereits stattgefunden hatte. Und Nineveh war nun die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und sie galt als uneinnehmbar. Die hatte 30 Meter hohe Mauern, 18 Meter tiefe Wassergräben. Wir lesen auch in 1. Mose 10 und Vers 11, das können Sie sich nachher anschauen, dass es Nimrod war, der Nineveh erbaut und gegründet hat. Nimrod, der gewaltige Machthaber, der kriegführende Herrscher, der erste Despot, von dem man etwas gelesen hat, der damaligen Zeit. Nineveh wurde, wie uns die Geschichtsschreiber sagen, im Jahre 612 vor Christus zerstört. Und die Bibel zeigt uns auch, dass ein absolutes Ende mit dem damaligen Nineveh gemacht werden würde. Interessant ist, dass erst im Jahre 1842 nach Christus die Überreste von Nineveh wiederentdeckt wurden. Nun, das Assyrische Reich nahm 609 vor Christus sein Ende. Aber mir geht es hauptsächlich hier um 612 vor Christus, als es nämlich eine Allianz gab. Eine Allianz zwischen Medern, Babyloniern, Persern, Skythen und anderen gegen Nineveh. Es waren aber hauptsächlich die Meder, die damals Nineveh belagerten und zerstörten. Und wie wir sehen werden, gibt es auch hier eine Parallele zu modernen Ereignissen. Fangen wir also zu lesen an. Im Buch Nahum, im ersten Kapitel und Vers 1. Und ich lese von der revidierten Lutherbibel 2017, hauptsächlich. Und da heißt es hier, dies ist die Last für Nineveh, das Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch. Die Last heißt es hier. Der Sonsino-Kommentar schreibt wörtlich das Erheben und die schreiben dann in Klammer der Stimme. Es geht um das Erheben der Stimme. Es geht darum, diese Botschaft wie eine Posaune hinauszublasen, damit jeder es hören kann, was prophezeit ist. Nicht irgendwie da Kompromisse zu schließen, nicht irgendwie da aus Angst vielleicht gewisse Dinge nicht zu sagen, sondern blast wie die Posaune, damit die Menschen aufwachen. Gerade auch in Deutschland heute. Denn die meisten Menschen heute sind in Deutschland total am Schlafen. Und das gilt für das Volk und das gilt für die Führer. Und es wird noch schlimmer werden. Warum wird hier von Last gesprochen? Nun, um die Schwere, die schwerwiegende Deutlichkeit der Botschaft zum Ausdruck zu bringen. Das wird in mehreren Stellen gesagt, diese Aussage wird in mehreren Stellen getroffen. Sie können das sich nachher anschauen, wie zum Beispiel im Buch Habakuk, im ersten Kapitel und Vers 1, wie zum Beispiel im Buch Maleachi im ersten Kapitel und Vers 1, und es gibt viele andere Stellen, wo dieses Wort gebraucht wird. Wenn Gott eine Warnung ausspricht, dann will er auch, dass die Menschen verstehen, dass dies eine wichtige, ernstzunehmende und sehr gewaltige Warnung ist, sonst würde er sie nicht aussprechen. Und so lesen wir weiter in Vers 2. Der Herr ist ein eifernder Gott und ein Rächer. Ja, ein Rächer ist der Herr und zornig. Der Herr ist ein Rächer an seinen Widersachern und er vergisst es seinen Feinden nicht. Diese Botschaft wird an das moderne Ninive gesandt. Und Gott betrachtet die modernen Niniviten als seine Feinde. Warum wohl? Warum wohl? Der Herr ist zornig, heißt es hier. Die Menge-Bibel übersetzt, voller Zornglut. Es geht hier um die prophetische Zeitspanne des Tages des Herrn, des Tages des Zornes Gottes, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Wir lesen darüber im Buch der Offenbarung. Wir lesen, dass Gott die Zornschalen, die Schalen seines Zornes ausgießen lassen wird. Er wird mit den Menschen sehr zornig umgehen, weil die Menschen sich absolut geweigert haben, ihm zu gehorchen. Und das betrifft eben auch das moderne Deutschland. In Vers 3. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Gott gibt den Menschen die Gelegenheit, umzukehren. Aber er hat auch große Kraft, er hat auch große Stärke. Er wird seinen Willen durchführen. Doch ungestraft lässt er niemanden. Das ist eine sehr schlechte Übersetzung hier. Eine bessere Übersetzung, wie zum Beispiel in der Menge-Bibel, die lautet, er lässt aber den Schuldigen keineswegs ungestraft. Nun, das Wort Schuldigen wird in Klammern hinzugesetzt, aber darum geht es hier. Er lässt den Schuldigen, derjenige, der nicht bereuen will, den lässt er nicht ungestraft. Und dann heißt es, er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Interessant, dass hier Wetter, Sturm und Wolken erwähnt werden. Warum werden diese drei Kriterien ganz besonders hervorgehoben? Es hat mit den Naturgöttern zu tun, die die Menschen damals verehrt haben. Diese Naturgötter, die über den Sturm, über die Wolken, über Regenschauern herrschten, in denen irgendwie als gegenwärtig angesehen wurden. Es ging hauptsächlich damals um Baal und Asherah. Aber wie ich sagte, alles dies bezieht sich auf uns heute. Und der Baal-Gott war kein anderer als der Sonnengott. Geht eigentlich sogar auf Nimrod zurück. Und Asherah, Astarte, Ostara, heute auch als Ostern bekannt, war seine Frau oder seine Mutter. Diese Verbindung bestand damals, diese Verbindung besteht nach wie vor heute. Und die Menschen beten heute den Sonnengott Baal an, ohne es zu wissen. Meinen sie beten den wahren Gott an. Sie beten die Asherah an, ohne es zu wissen. Sie denken, dass es vielleicht die Jungfrau Maria ist, die sie da verehren. Aber Gott sagt, nein, ich bin mächtiger als alle anderen. Egal, wen die Menschen anbeten mögen, die werden ihnen allen nicht helfen können. Wenn ich meinen Entschluss durchführe, dann wird das so geschehen, wie ich es plane und nicht wie andere es vielleicht sehen mögen. Vers 4. Er schilt das Meer und er macht es trocken. Alle Wasser lässt er versiegen. Eine eindeutige Anspielung auf das gespaltete Meer, das Rote Meer, wodurch die Israeliten zogen, und dann später der Jordan, der ja auch gespalten wurde, dass die Israeliten auch da hindurchziehen konnten, um ins gelobte Land zu gelangen. Die Idee ist, Gott ist so mächtig, nichts kann ihn davon abhalten, zu tun, was er sich vornimmt. Dann heißt es, Baschan und Karmel verschmachten, und was auf dem Berge Libanon blüht, verwelkt. Nun, auch hier wiederum werden Gebiete angesprochen, die für ihre Fruchtbarkeit sehr bekannt waren. Baschan zum Beispiel wird mit saftigen Weiden in Verbindung gebracht. Karamell mit Weintrauben, sehr saftigen und sehr großen Weintrauben. Und dann Libanon mit den schönen Zedern und den Wäldern. Sie können sich auch das nachher anschauen, wo diese Ausdrücke gebraucht werden, wie zum Beispiel in Micha in Kapitel 7, in Amos in Kapitel 1 und in Hesekiel Kapitel 31, wo diese drei Gebiete erwähnt werden. Warum werden die erwähnt? Nun, um es deutlich zu machen, dass selbst die fruchtbarsten Gebiete und Gegenden und Landschaften von Ninive damals und von Assyrien heute nicht verschont werden, wenn dieser Tag der Rache, der Vergeltung hereinbrechen wird. Vers 5, Nahum Kapitel 1 und Vers 5. Die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen. Das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Berge und Hügel, die erzittern, die vor ihm erbeben, können sich auf mächtige Führer und auch Völker beziehen. Wir lesen davon im Buch Jesaja, wenn der Berg des Herrn über alle Berge und Hügel erhaben ist. Aber es geht natürlich auch um buchstäbliche Erdbeben. Und wir lesen weiter in Vers 6. Wer kann vor seinem Zorn bestehen? Wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Wiederum eine eindeutige Anspielung auf den Tag des Zornes Gottes im Zusammenhang mit Erdbeben. Lesen wir dies einmal, behalten Sie Ihren Finger im Buch Nahum, im Buch Offenbarung. In der Offenbarung in Kapitel 6 wird nämlich von dieser Zeit gesprochen. Offenbarung Kapitel 6 und fangen wir in Vers 12 zu lesen an. Und ich sah, und als es das Lamm das sechste Siegel auftat, dem Lamm waren ja 7 Siegel gegeben worden, die auf die zukünftigen Ereignisse anspielten, da geschah ein großes Erdbeben, heißt es hier. Und die Sonne wurde schwarz wie ein heerender Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Winde bewegt wird. Wir hatten das bereits schon in vergangenen Predigten gesehen. Zunächst kommt die große Trübsal, nachdem die begonnen hat, kommen die himmlischen Zeichen, nachdem die begonnen haben, kommt der Tag des Herrn. Und darum geht es hier. Es geht um den Tag des Zornes Gottes. Denn in Vers 15 lesen wir, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, Gott dem Vater, und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus. Jesus Christus ist auch sehr zornig über uns heute. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, Plural. Und wer kann bestehen? Das ist die Frage. Wer kann bestehen? Und diese Frage sollten wir uns beantworten. Denn wenn Sie geschützt werden wollen von diesen Zeiten, die kommen werden, die auch gerade über das moderne Deutschland hereinbrechen werden, dann müssen Sie jemand sein, der vor Gott bestehen kann. Nun, in dem Buch der Psalmen wird viel davon gesprochen, wie Sie bestehen können. In Psalm 15. Im Psalm 15 und angefangen in Vers 1. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Und hier ist die Antwort. Mit anderen Worten, wer kann bestehen vor dir? Wer untadelig lebt und Recht tut, und redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer die Verworfenen für nichts achtet. Mit anderen Worten, nicht jemand, der jetzt alles das rechtfertigen will, was die Verworfenen tun und sagen, ach ja, das sind ja halt Verworfene, aber okay, so schlimm ist es ja gar nicht und man kann ja so ohne weiteres das übersehen. Nein, wer die Verworfenen, um die es hier im Buch Nahum geht, für nichts achtet, aber er ehrt die Gottesfürchtigen, respektiert die, erkennt, die leben ein Leben, das in den Augen Gottes wohlgefällig ist. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, und heute könnte man von einem Versprechen ausgehen, man macht ein Versprechen, aber macht wirklich ein Versprechen, jetzt man sagt etwas und dann muss man es auch tun, auch wenn in gewisser Weise das jetzt unvorteilhaft sein könnte. Macht also keinen Rückzieher. Vers 5, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, besser Wucher, man ist ein Wucherer, vor allen Dingen, wenn er die Notlage anderer ausbeutet, und er nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen, er wird also jetzt bestochen, und dann wird er den Unschuldigen irgendwie verurteilen, weil er jetzt von dem Schuldigen bestochen wird. Wer das tut, sagt Gott durch David, der wird nimmermehr wanken. Die Frage war, wer kann bestehen? Schauen wir uns auch Psalm 24 an. Und angefangen in Vers 3. Psalm 24, Vers 3. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah, denk mal darüber nach. Mit anderen Worten, suchen wir Gottes Antlitz, suchen wir Gott, suchen wir nach der Gerechtigkeit Gottes. Oder wollen wir unsere eigene Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen und kümmern uns nicht darum, was Gott uns sagt? Kehren wir zurück zu Nahum Kapitel 1 und Vers 7, denn hier wird noch mehr gesagt über diejenigen, die bestehen können im Zeitpunkt dieser Not. Vers 7. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen. Er ist eine Feste zur Zeit der Not. Man könnte auch sagen, er gewährt uns Eingang zu dem Ort der Sicherheit, der hier auf Erden existieren wird, nicht im Himmel. Es geht nicht darum, dass man durch eine heimliche Entrückung in den Himmel erhoben wird. Nein, wir sind hier auf dieser Erde. Aber Gott wird auf dieser Erde einen Ort der Sicherheit uns zur Verfügung stellen, den er sorgfältig vorbereitet hat für uns, diejenigen, die vor Gott bestehen können. Die Mengebibel übersetzt, er ist eine feste Burg am Tag der Drangsal. Es geht um den Zeitpunkt der großen Trübsal. Und er kennt die, welche bei ihm Zuflucht suchen. Also die auf ihn trauen, aber hier, wie die Mengebibel sagt, die bei ihm Zuflucht suchen, die wissen, ihre Sicherheit, ihre Zuflucht ist nur bei Gott zu finden, nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst. Vers 8. Mit reißender Flut macht er seinen Widersachern ein Ende. Es geht wiederum um die modernen Nineviten, die Widersacher. Und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Zunächst einmal die reißende Flut. Auch das sollte uns an etwas sehr Bekanntes erinnern. Wer ist diese reißende Flut? Nun, in Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 15, da wird, man könnte sagen, eine reißende Flut mit menschlichen Armeen gleichgesetzt. Nun, hier in Offenbarung 12 und Vers 15 geht es nicht um die Armeen, die Nineveh zerstören werden, sondern es geht hier um die Armeen von Nineveh, die zunächst einmal schlimme Dinge anrichten werden, bis sie dann selbst die Leidtragenden sind. Aber der Punkt ist der, vielfach werden reißende Wasser, reißende Flut mit Armeen gleichgesetzt. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 15, da lesen wir. Und die Schlange, der Teufel, stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, der Kirche Gottes, damit er sie fortreiße. Aber dann lesen wir, dass Gott eingreift und dies verhindert. Auch in Jesaja Kapitel 8. Und lesen wir Vers 7. Jesaja Kapitel 8 und Vers 7. Darum wird der Herr über sie kommen lassen, die starken und vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht. Auch hier wiederum geht es zunächst einmal um den modernen König von Assyrien, der über Juda herrschen wird. Um es nochmal deutlich zu machen, der moderne König von Assyrien wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Herrscher aus Deutschland sein. Es könnte sich auch um jemanden aus Österreich handeln, aber die Wahrscheinlichkeit ist die, dass es jemand aus Deutschland sein wird. Denn Assyrien ist heute das Land, das man in Deutschland hauptsächlich finden kann. Und wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Deutschland in der Prophezeiung. Und wenn Sie die noch nicht gelesen haben, dann sollten Sie sie lesen, weil nämlich in dieser Broschüre bewiesen wird, anhand der Bibel, anhand von archäologischen Aufzeichnungen, dass in der Tat die modernen Deutschen die Nachfahren der alten Assyrer sind. Und hier wird wiederum in diesem Falle die Armeen des Königs von Assyrien hier mit Wasser des Stromes verglichen. Das heißt, der Strom wird alle seine Kanäle überfluten und über alle seine Ufer treten. Und dann gibt es noch eine weitere Stelle, die man hier erwähnen könnte, in Daniel Kapitel 11. Auch hier geht es wiederum um den König von Assyrien, den König des Nordens, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, im Detail. Aber in Daniel Kapitel 11, da lesen wir in Vers 40. Zur Zeit des Endes aber, es geht um die Endzeit, da wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das herrliche Land einfallen, in Vers 41 und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, eine Flut, die ja im Buch Nahum jetzt beschrieben wird, in Kapitel 1 und Vers 8, mit reißender Flut, mit also Armeen. Was für Armeen es sein werden, schauen wir uns gleich an. Da wird er seinen Widersachern ein Ende machen, wie es heißt. Es geht um dieses Ende, ein totales Ende. Ninive würde dann total zerstört sein, man würde von den Überresten Ninive für viele, viele Jahrhunderte gar nichts wissen, bis man sie dann wieder gefunden hat. Und es heißt, und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Nun, hier ist eine interessante Prophezeiung im Buch Offenbarung 16. Offenbarung Kapitel 16, da wird nämlich von einer Finsternis gesprochen. Und diesmal geht es um die Finsternis über das Tier. Das Tier, der König von Assyrien und der König des Nordens, alle identisch, alle dieselbe Persönlichkeit. Da heißt es nämlich in Offenbarung, Kapitel 16 und Vers 10. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. Vers 11, und sie lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße, sie bereuten nicht für ihre Werke. Nun, damals haben die Nineviten unter Jona bereut. Diesmal werden sie es nicht mehr tun. Und diese Finsternis, die wird über den Thron des Tieres vergossen werden. Der Thron des Tieres, der sich nach wie vor in Europa befinden wird, in Deutschland, im modernen Ninive. So lesen wir weiter in Nahum Kapitel 1 und Vers 9. Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn? Er führt doch das Ende herbei, und es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Schauen Sie, alle menschlichen Pläne der modernen Assyrer werden nichts bringen. Man wird sich nicht mehr gegen diese anstürmende Armee, die noch kommen wird, verteidigen können. Die Vernichtung ist vorherbestimmt. Und wenn es heißt, das Unglück wird nicht zweimal kommen, so kann sich das auf die Tatsache beziehen, dass das Unglück der großen Trübsal nicht zweimal kommen wird und den Ereignissen, die der Trübsal dann folgen werden, denn es wird nur eine große Trübsal geben. Eine Zeit, von der Jesus Christus spricht, so schrecklich, so schlimm, so gewaltig, so zerstörend, wie sie es noch nie gegeben hat und wie sie es auch niemals mehr geben wird. Das Buch Daniel spricht davon, andere Stellen sprechen davon. Nein, es wird einmal geschehen und dann wird letztendlich nachher, wenn Christus auf Erden herrschen wird, der Mensch zur Besinnung kommen. Vorher in den meisten Fällen nicht. Vers 10, Nahum Kapitel 1 und Vers 10. Denn wenn sie auch sind wie die Dornen, die noch ineinander wachsen und im besten Saft sind, so sollen sie doch ganz verbrannt werden wie dürres Stroh. Vers 11. Denn von dir, von Nineve, darum geht es hier, von dir ist gekommen, der Böses wieder den Herrn plant und Ruchloses ersinnt. Die Schlachterbibel schreibt, wörtlich heißt es hier, ein Ratgeber Belials. Belials, eine andere Beschreibung für Satan, den Teufel. Und die Schlachterbibel ergänzt, dies deutet auf satanischen Einfluss hin. Ja, der König von Assyrien, der König des Nordens, das Tier, wird in der Tat satanisch besessen sein. Deswegen kann er auch ein Ratgeber Belials sein, weil Belial Satan ihn beeinflusst, dann die Dinge auch zu sagen und zu tun, die Satan ihn tun lassen möchte. Es heißt auch hier in Vers 11, dass er ein Ruchloser ist oder vielmehr der Ruchloses ersinnt, aber man kann auch übersetzen, dass er ein ruchloser Mensch ist, ein wertloser Mensch, wie andere Stellen es auch uns zeigen werden. Dieser moderne König von Assyrien, ein ruchloser, wertloser Mensch, ein von Satan besessenes Individuum. Nun, Kommentare sagen uns, es geht hier um den König Sanherib. Und man kann über diesen König Sanherib lesen, im 2. Könige, in Kapitel 18. Und wir verkennen nicht, dass der Sanherib oder Sanherib ein Vorläufer war zur damaligen Zeit. Aber es geht ja nicht hauptsächlich um die damalige Zeit, es geht hauptsächlich um die Endzeit. Es geht um die Zeit des Tages des Zornes des Herrn. So war der Sanherib ein Vorläufer, aber der zukünftige König von Assyrien wird noch kommen. Und er wird dann diese schrecklichen Dinge tun, die wir hier lesen werden, aber auch dieses Schicksal erleiden, von dem wir lesen werden. Wir lesen über diesen zukünftigen König von Assyrien. Im Buch Jesaja in Kapitel 10 zum Beispiel. Es gibt viele, viele Stellen, die ihn näher identifizieren und beschreiben. Aber in Jesaja Kapitel 10, angefangen in Vers 5, da heißt es, wehe Assur. Und zunächst wird von Assyrien, Assur, gesprochen, aber wir sehen nachher, dass es sich um den König von Assyrien hauptsächlich dreht. Wehe Assur, der Rute meines Zorns. Es geht wieder um den Zorn Gottes und den Stecken meines Grimms. Nun, Gott wird zulassen, dass Satan ihn benutzen wird, denn Satan wird ihm die Herrschaft geben, die Macht geben, die Autorität geben. Aber Satan tut es nur, weil Gott es zulässt. Und Gott will es zulassen, weil er sein Volk zunächst einmal bestrafen will für deren Ungehorsam. Aber dann wird es letztendlich auch an Assyrien kommen und den König von Assyrien. Aber zunächst einmal, wehe Assur, der Rute meines Zornes und im Stecken meines Grimmes. Ich sende ihn wegen wieder ein gottloses Volk. Wer ist dieses gottlose Volk? Und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne. Es geht heute um die Nachfahren des ehemaligen Hauses Israel und Juda, die modernen Nachfahren, wie ich schon immer und immer wieder gesagt habe. Sie befinden sich heute in Amerika, sie befinden sich heute in Großbritannien und sie befinden sich natürlich auch heute im Staat Israel und in anderen englischsprachigen Ländern. Gott sagt, es ist ein gottloses Volk. Nun, sie haben Gott viel im Munde, aber sie haben wirklich nicht den wahren Gott im Munde und auch nicht den wahren Gott im Sinne. Sie beten einen Gott an, der nicht der wahre Gott der Bibel ist. Und es heißt, Gott zürnt ihnen, denn sie hätten es besser wissen sollen. Aber ich gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Das wird der zukünftige König von Assyrien zunächst einmal tun. Er wird Amerika und England angreifen und vernichten in einem nuklearen Weltkrieg. Das ist der Beginn der großen Trübsal. Und dann lesen wir aber weiter. Aber er meint es nicht so. Er versteht sich nicht als Werkzeug des wahren Gottes in keinster Weise. Er meint es nicht so, sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten. Ein wertloser Mensch, der Böses plant, wider den Herrn letztendlich. Und er tut dies im Hinblick auf nicht wenige Völker. Er sagt hier in Vers 8, denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige? Mit anderen Worten, wer kann mir was? Wer kann mir was? Aber in Vers 12 geht es jetzt darum, was auch Nahum beschreibt. Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, dann wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien. Darum geht es. Und den Stolz seiner hoffärtigen Augen. Es geht um den König von Assyrien. Wussten Sie, dass der im Buch Hosea identifiziert wird, unter anderem? Schauen wir uns einmal das Buch Hosea an. Und denken wir immer wieder darum, es geht um den modernen Führer, der noch kommen wird, der sich manifestieren wird, der aber heute schon lebt. Diesen modernen Führer, diesen Leiter eines wiedererstandenen, mächtigen, machtvollen Deutschlands, das das europäische Reich unter 10 Nationen und Nationengruppen anführen wird. In Hosea, Kapitel 5 und Vers 13. Als Ephraim seine Krankheit sah, eine Beziehung hier, eine Bezeichnung für Großbritannien, aber auch letztendlich für Amerika, und Juda, der Staat Israel, sein Geschwür, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig, andere ergänzen hier wie die Menge Bibel, da wandte Ephraim sich an Assyrien und das Reich Juda sandte zum Großkönig. Aber der heißt, es kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Er will es auch gar nicht. Aber wer ist dieser Großkönig? Wer ist dieser Großkönig? Die wörtliche Übersetzung hier ist zum König Jareb. Nun, Jareb, diesen Namen hat es niemals im Assyrischen Reich im Alten Testament gegeben. Davon weiß man gar nichts. Es scheint hier mehr ein Titel zu sein, eine Beschreibung. Im Hebräischen heißt das Wort Jareb so viel wie ein Streitsüchtiger, der gerne Streit anfängt, ein Kämpfer, ein Streiter. Man kann übersetzen, der König, der streiten will. In Jesaja Kapitel 30 wird von diesem König Jareb, diesem König von Assyrien, dem Tier, dem König des Nordens, noch Folgendes gesagt. Jesaja Kapitel 30. Und angefangen Vers 30. Jesaja 30 und Vers 30. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen, und man wird sehen, wie sein Arm herniederfährt, mit zornigem Drohen, mit Flammen verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch und Hagelschlag. Und da wird Assur erschrecken vor der Stimme des Herrn, der ihn schlägt mit dem Stock. Jeder Schlag der Zuchtrute, die der Herr auf ihn niedersausen lässt, geschieht unter Pauken und Zitterspiel, und er kämpft mit Assur, wie man im Tanz ein Opfer schwingt. Aber jetzt Vers 33, denn die Feuergrube, dieser feurige Pfuhl, von dem wir in dem Buch der Offenbarung lesen, die Feuergrube ist längst hergerichtet. Ja, sie ist auch dem König bereitet. Es geht um den König von Assyrien, es geht um das Tier. Diese Feuergrube ist dem König bereitet, tief und weit genug. Der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom. Der feurige Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das wird Gott letztendlich tun. Er wird diese Armeen, von denen wir gleich sprechen werden, benutzen, um letztendlich den Untergang Ninives, des modernen Deutschlands, des gesamten Europäischen Reiches herbeizuführen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Fahren wir fort in Nahum Kapitel 1 und Vers 12 zu lesen. So spricht der Herr. Sie mögen kommen, so gerüstet und mächtig, wie sie wollen. Es geht wiederum hier um die assyrische Armee. Sie sollen doch umgehauen werden und dahin fahren. Ich habe dich gedemütigt, und er spricht jetzt Juda an und auch Israel, das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel, aber ich will dich nicht wiederum demütigen. Nun, die Hoffnung für alle schreibt hier, ich habe dich hart bestraft. Es geht um die Bestrafung durch die Tiermacht, angeführt von dem König von Assyrien. Aber er sagt, Gott sagt hier, aber ich will dich nicht wieder demütigen. Wenn das geschieht, was im Buch Nahum beschrieben wird, dann wird Christus die Menschen, die in der Sklaverei sind, aus dem Hause Israel und Juda befreien. Vers 13. Denn er sagt hier auch deutlich, worum es geht. Jetzt will ich sein Joch, das Joch des Königs von Assyrien, das du trägst, zerbrechen und deine Bande zerreißen. Mit dem Joch ist Kriegsgefangenschaft gemeint, ist Sklaverei gemeint. Wir lesen immer und immer wieder, dass die Nachfahren des Hauses Israel und Juda in diesem nuklearen Krieg, der kommen wird, überleben. Viele werden nicht überleben. Aber einige schon. Die werden in die Kriegsgefangenschaft gebracht werden. In Jesaja, Kapitel 10, lesen wir Vers 27. Jesaja, Kapitel 10 und Vers 27. Zu der Zeit wird seine Last, die Last des Königs von Assyrien, von deiner Schulter, der Schulter der Nachfahren des Hauses Israel und Juda, weichen, und sein Joch von deinem Halse, das Joch wird von deinem Nacken genommen. Das gesamte Kapitel 10, von dem wir eben schon bereits gelesen haben, geht um das Schicksal des Königs von Assyrien hauptsächlich. Lesen wir auch Jeremia, Kapitel 30 und Vers 8. Jeremia 30 und Vers 8. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen, sie werden nicht mehr Fremden dienen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt werden sie Fremden, den Assyrern, dienen müssen. Aber dann nicht mehr. Gott wird diese Kriegsgefangenschaft beenden. Christus wird die Kriegsgefangenen aus der Sklaverei befreien, zurückbringen ins gelobte Land, das ihnen versprochen worden war. Im Buch Hosea lesen wir Kapitel 11 und in Vers 5. Hosea, Kapitel 11 und Vers 5. Er muss zurück nach Ägyptenland, es geht wiederum um das Haus Israel und Juda, und Assur wird sein König sein. Denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Nun, Ägyptenland ist eigentlich auch keine gute Übersetzung, es geht mehr um Ägypten, aber es geht mehr um ägyptische Sklaverei, so wie sie in Ägypten damals war. Für die Israeliten wird es wiederum Sklaverei geben, aber sie werden hauptsächlich nach Assyrien gebracht werden und Assur wird sein König sein, der König von Assyrien. Der wird dieses Joch über das Haus Israel und Juda verhängen. Aber dann werden sie befreit werden von dieser Sklaverei. Und jetzt lesen wir weiter in Vers, in Kapitel 1 und Vers 14. Wieder dich, den König von Nineveh, hat der Herr geboten, dass von deinem Namen kein Nachkomme mehr bleiben soll. Vom Hause deines Gottes will ich ausrotten die Götzen und Bilder. Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden. Hier werden drei Prophezeiungen erwähnt und ausgeführt. Drei. Haben Sie die alle mitbekommen? Die erste Prophezeiung: kein Nachkomme soll bleiben. Oder besser, der König von Assyrien wird keine Nachkommen haben. Und das deutet auf eine sehr interessante Möglichkeit hin. Denn wenn wir uns einmal Daniel, Kapitel 11, anschauen, da wird nämlich auch von dem modernen König von Assyrien, von dem Tier, von dem König Jareb, dem König des Nordens, gesprochen. Und wie folgt beschrieben, Daniel 11 und in Vers 37. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder, jetzt heißt es hier ganz schlecht übersetzt, den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Lieblingsgott der Frauen, die Lutherbibel 1964 schreibt richtiger, er wird keine Frauenliebe achten. Die Schlachterbibel schreibt, er wird nicht die Sehnsucht der Frauen haben oder nach den Frauen haben. Und die schreiben dann auch, dass das sehr wohl auf die homosexuelle Natur des Tieres hindeuten könnte. Ja, es sieht ganz danach aus, dass der König des Nordens, der zukünftige König von Assyrien, der Führer von Deutschland, schwul sein wird. Und als solcher wird er natürlich keine Nachkommen haben. Die aus seinem eigenen Leib heraus produziert worden sind. Man mag vielleicht Kinder haben, die adoptiert worden sind oder wie auch immer, aber es geht nicht um die normale Situation der Ehe, des Sexlebens zwischen Mann und Frau. Das ist Punkt Nummer 1. Und dann heißt es hier als zweite Prophezeiung: Vom Hause deines Gottes will ich ausrotten die Götzen und Bilder. Es geht um die Zerstörung der Götter, die man im modernen Nineveh, im modernen Assyrien anbetet. Statuen, die man errichtet, um vor denen niederzufallen. Meinend, es handelt sich hier um Statuen von Gott dem Vater und Jesus Christus und der Jungfrau Maria und den frühen Aposteln und anderen Heiligen. Die werden alle vernichtet werden, wie es heißt. Und dann die dritte Prophezeiung. Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden. Nun, einige sagen, es geht hier um den Tod des Königs, und das kann durchaus der Fall sein. Interessant ist, dass die Aussage bist zunichte geworden wörtlich heißt, du bist zu leicht befunden worden. Und das erinnert natürlich an Belsazar und die Flammenschrift an der Wand, wo es heißt, du bist gewogen und zu leicht befunden worden. Und dann ist natürlich der Belsazar umgebracht worden. Von seinen eigenen Knechten scheinbar und von denen, die damals die Stadt erobert haben. Die Mengebibel hat als Anmerkung, wo es heißt, du bist zunichte geworden, dass es heißen könnte, verächtlich oder ein Scheusal bist du. Auch hier wiederum wird gesagt, dass der Vorläufer der Sanherib war. Nun, die meisten Kommentare sagen, das bezieht sich ausschließlich auf den Sanherib damals, aber natürlich geht es nicht um den Sanherib hauptsächlich, sondern es geht um den zukünftigen Führer von Nineveh. Aber ein Vorläufer mag Sanherib sehr wohl gewesen sein, und da wird der Tod von ihm beschrieben in Jesaja Kapitel 37, und das können Sie sich nachher durchlesen, hauptsächlich in Versen 37 und 38. Aber die Rairi-Bibel schreibt sehr richtig, dass damals die Vernichtung von Ninive hauptsächlich durch die Meder erfolgt ist. Aber wie ich sagte, es geht um die Endzeit. Es geht um die Vernichtung des babylonischen Systems, des modernen Babylon, der 10. Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Wir haben auch insoweit eine Prophezeiung in Broschürenform verfasst über die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Die sollten Sie auf alle Fälle lesen, wenn Sie noch nicht gelesen haben. Es geht also um die Zerstörung des modernen babylonischen Systems, das wirtschaftliche und das religiöse System in Europa, das vernichtet werden wird. Und zwar wie damals durch die Meder, so auch in der Zukunft durch die Meder. Wir finden viele Prophezeiungen insoweit. Jesaja Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13. Das wird die Armee sein, das wird die Flut sein, die Gott benutzen wird, um das moderne Nineveh, das moderne babylonische System zu vernichten. Jesaja Kapitel 13. Und lesen wir einmal Vers 17. Siehe, sagt Gott, und das ist das Gericht über Babylon. Das alttestamentliche Babylon, aber wichtiger noch, das moderne Babylon, das moderne babylonische System, das in Offenbarung 17 und 18 und in anderen Stellen beschrieben wird, wie auch hier. Siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, aber sie werden es trotzdem nehmen, aber das ist nicht ihr Grund, ihre Motivation, warum sie das moderne Babylon angreifen werden. Auch in Jesaja Kapitel 21 und in Vers 2, auch hier geht es gegen Babel. Ein schreckliches Gesicht ist mir angezeigt worden. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam, der heutige Iran, zieh herauf, Medien, belagere, ich will allem Seufzen ein Ende machen. Jeremia, Kapitel 51, also Medien wird ganz klar und deutlich hier beschrieben, in Koalition mit anderen Ländern, wie es aussieht. Jeremia 51 und Vers 11, Jeremia 51 und Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt, denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. Denn das ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Wichtig zu beachten, es wird einen dritten Tempel in Jerusalem geben, vor der Wiederkunft Christi. Es werden Tieropfer erbracht werden, vor der Wiederkunft Christi. Der falsche Prophet, der Mann der Sünde, wird in diesem Tempel sein, der wird den okkupieren, verunreinigen. Das Tier wird mit ihm zusammen an der Verunreinigung des Tempels teilnehmen. Und Gott sagt, das wird jetzt geschehen, dass ich die Gesinnung der Könige von Medien erwecke, um eine Vergeltung für die Verunreinigung meines Tempels herbeizuführen. Und dann auch in Vers 28 in Jeremia, Kapitel 51. Heilige die Völker zum Kampf, mit anderen Worten, sondert sie aus zu diesem Zweck, nicht, dass die auf einmal jetzt heilig geworden wären, sondern sie sollen ausgesondert werden zu diesem von Gott vorhergesehenen Zweck. Heilige die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt ihren Statthaltern und allen Vorstehern und das ganze Land ihrer Herrschaft. Nun, wer sind die Könige von Medien? Die Bibel spricht davon, im Buch der Offenbarung. Dort wird von den Königen des Ostens geschrieben. Und es wird ein Krieg beschrieben zwischen dem modernen Babylon und den Königen des Ostens. Das Tier wird von Gerüchten aus dem Osten erschreckt werden, wie es heißt. Es wird ein nuklearer Krieg beschrieben. Und die Könige des Ostens werden angeführt werden von den modernen Medern, die man heute in der Ukraine und in Russland findet. Und von daher ist es so interessant, dass immer mehr und mehr Annäherungsversuche gestartet werden zwischen der Ukraine, zumindest Teilen der Ukraine, und Russland. Und natürlich, Europa möchte auch gerne, dass die Ukraine zu Europa gehören wird. Das wird nicht geschehen. Die Ukraine wird sich mit Russland verbünden, letztendlich gegen Europa und andere fernöstliche Länder, wie zum Beispiel China und Japan und möglicherweise auch Korea, werden an dieser Koalition teilhaben. Auch Indien, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und wie wir gerade gelesen haben, Iran wird daran beteiligt sein. Nun, was geschehen wird, ist Folgendes. Letztendlich werden ja die Könige des Ostens nach Harmageddon vorrücken, zu diesem Ort der Versammlung, um sich dann sogar mit dem Tier zu vereinigen gegen Jesus Christus, der zurückgekommen ist. Es gibt ja keine Schlacht von Harmageddon, es gibt aber eine Vereinigung dort, eine Versammlung, und dann werden sie alle gegen Jerusalem vorrücken, um Jesus Christus zu bekämpfen. Wird natürlich kläglich verlieren. Aber wenn die Könige des Ostens sich auf Harmageddon zubewegen, vielleicht bereits vorher schon, werden sie durch Europa auch marschieren, zumindest Teile dieser Armeen, und werden Europa vernichten, werden Rom zum Beispiel vernichten, das moderne Babylon als Stadt gesehen, das auf 7 Hügeln erbaut ist, wie die Offenbarung es beschreibt. Interessanterweise werden auch die 10 Könige, die 10 Nationen und Nationengruppen an der Vernichtung Roms teilhaben. Wie das alles zusammenwirken wird, wissen wir noch nicht. Wir müssen abwarten, aber das ist die Prophezeiung. Aber da geht es hier um Rom. Da geht es hier um die religiöse Hauptstadt, könnte man sagen, von dem babylonischen religiösen Reich. Aber hier im Buch Nahum geht es um die politische Hauptstadt, könnte man ebenfalls sagen, von dem babylonischen Reich unter der Führung von Deutschland. Mit anderen Worten, es geht um die Hauptstadt von Deutschland, das moderne Nineveh. Es könnte hier, wie gesagt, um die Hauptstadt Nineveh gehen, die man dann in Deutschland als die Hauptstadt ansehen wird. Wir hatten bereits gelesen, dass der Thron des Tieres natürlich in der Hauptstadt verfinstert werden wird. Diese Verfinsterung wird stattfinden in Europa. Die modernen Meder, mit anderen Worten, die Könige des Ostens, werden daran beteiligt sein. Oder man könnte so sagen, die modernen Meder werden die Könige des Ostens anführen, also Teil der Könige des Ostens sein. Die werden alle zusammen dieses moderne Nineveh zerstören. Nun, ich möchte kurz einmal hier bevor ich schließe mit dem ersten Teil dieser Predigt, auf etwas hinweisen. Wir wissen nicht unbedingt, ob dieses moderne Ninive Berlin sein wird. Berlin ist zurzeit die Hauptstadt von Deutschland. Aber es muss nicht Berlin sein. Als ich damals studierte, erlebte ich in Bonn. Damals war Bonn die Hauptstadt von der Bundesrepublik Deutschland. Und dann natürlich, als die Wiedervereinigung kam, wurde es Berlin. Es könnte Berlin sein. Wir werden in der nächsten Predigt darauf eingehen, warum das eine Möglichkeit, eine starke Möglichkeit ist. Aber es muss nicht die ausschließliche Möglichkeit sein. Wer immer die Hauptstadt von Deutschland sein wird, in dem Zeitpunkt, den Nahum hier beschreibt, diese Stadt wird dann auf diese Weise, wie sie hier beschrieben wird, zerstört werden. Aber ich möchte kurz noch auf Kapitel 2 und Vers 1 eingehen im Buch Nahum, denn einige Übersetzungen, einige Bibelübersetzungen haben hier gar nicht Kapitel 2 und Vers 1, sondern die haben noch das als den letzten Vers des ersten Kapitels. Und da heißt es hier, siehe, auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde, denn es wird der Ruchlose nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Zunächst einmal geht es hier um einen guten Boten. Die Mengebibel schreibt, es ist ein Freudenbote, der das Heil verkündigt. Die Schlachterbibel übersetzt, der frohe Botschaft bringt. Die Hoffnung für alle schreibt, der gute Nachricht bringt. Offensichtlich geht es hier um diejenigen, die das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Jetzt kommt der Trost mit hinein. Christus wird kommen, um allen diesem Wahnsinn, der zurzeit hier auf Erden geschieht, egal in welchem Lande auch immer, ein Ende zu bereiten. Er wird kommen, um den Krieg abzuschaffen. Er wird kommen, um Frieden zu bringen. Und der Trost ist der, dass Gott diejenigen, die für Krieg sind, die am Krieg teilnehmen, die den Krieg provozieren, die werden nicht ungestraft bleiben. Gott wird mit denen wirken, er wird mit denen arbeiten, er wird sie letztendlich dazu bringen, zu erkennen, wie grausam falsch sie gewesen sind. Und auch die Menschen, die diesem Tier folgen, wie grausam falsch die gewesen sind, einem solchen Führer zu folgen. Einem von Satan inspirierten und besessenen Führer. Wie das ja damals schon im Dritten Reich der Fall war. Wir gehen davon aus, dass Adolf Hitler klar und deutlich dämonisch besessen war. Möglicherweise direkt von Satan. So wird sich das alles wiederholen. Aber es geht hier um eine Freudenbotschaft. Die Freudenbotschaft ist, dass das Reich Gottes, die Regierung, die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet werden wird, wenn all dieser Wahnsinn aufhören wird. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 52. Jesaja Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme, wir rufen heute mit lauter Stimme, wir geben die Warnung. Wir geben auch die Warnung an Deutschland. Wir geben die Warnung an Deutschlands Führer, sehr genau aufzupassen, dass sie nicht hier so großartig für eine europäische Armee eintreten, dass sie mehr und mehr Geld ausgeben für die Aufrüstung, dass sie mehr und mehr Waffen exportieren, um dadurch viel Geld zu verdienen. Eine Warnung. Gott sagt, dafür werdet ihr büßen müssen. Aber deine Wächter rufen auch mit lauter Stimme und jubeln miteinander. Denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich. Jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Es geht hier um die Zerstörung, die das Tier angerichtet haben wird. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes, wenn er eingreift. Sogar die Meder benutzt, um das moderne Babylon zu zerstören. Aber dann wird es auch an die Meder gehen. Die kommen auch nicht ungeschoren davon, denn Gott wird die Schuldigen nicht ungestraft lassen, wie es heißt. Lesen wir Jesaja Kapitel 41 und Vers 27. Jesaja 41 und Vers 27. Ich bin der Erste, der zu Zion sagt, siehe, da ist's, und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten. Ja, wir verkündigen diese Botschaft des Heils, diese Freudenbotschaft des Heils auch an Juda. Die meisten Juden heute lehnen Jesus Christus ab. Die meisten Juden heute wissen gar nicht, dass es Jesus Christus war, der Gott des Alten Testamentes war. Nicht Gott der Vater. Jesus Christus sprach für Gott den Vater. Er wirkte für Gott den Vater. Er tat, was der Gott der Vater ihm sagte. Aber er war derjenige, der direkt mit den Menschen korrespondierte, kommunizierte, der sich ihnen sogar deutlich gemacht hat, der sogar dem Mose erschienen ist in seiner eigentlichen Gestalt, aber nur vom Rücken her, von hinten her, weil Gott, Jesus Christus, sagte, du kannst mich nicht von vorne anschauen in meiner Herrlichkeit und Leben. Letztendlich werden die Juden erkennen, dass es Jesus Christus war, der auch für sie gestorben ist, der Messias war, der alle die Prophezeiungen des Alten Testamentes erfüllt hat. Aber man will es heute nicht wahrhaben. Aber dann wird man es erkennen. Und das ist auch eine Freudenbotschaft an die Juden, an alle Menschen, dass Jesus Christus für uns alle gestorben ist, dass wir alle sein Opfer akzeptieren können, dass wir seinen Opfertod annehmen können für die Vergebung unserer Sünde und Vergebung erlangen können und vor Gott stehen können, wenn Christus zurückkommt und dann im Millennium und dann letztlich später im großen weißen Throngericht. Lesen wir auch Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10, die Verse 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Fragt Paulus. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Die meisten Menschen heute glauben nicht an den wahren Gott, glauben nicht an den wahren Jesus Christus, haben sich da irgendwie etwas zurechtgelegt von einem heidnischen Gott und haben dem dann einen christlichen Mantel übergehängt. Aber es ist nicht der wahre Christus, der gesagt hat, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht abzuschaffen. Euch zu zeigen, wie man das Gesetz im Geist und in der Wahrheit halten kann und muss. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Sie hören heute von diesem wahren Christus. Sie hören heute von dem wahren Gott der Bibel, dem Vater. Die meisten Menschen heute hören nichts von weder dem Vater noch dem Sohn Christus, wenn sie sich andere Programme anschauen, andere Literatur lesen, die keine Ahnung haben von dem, was die Bibel eigentlich wirklich sagt. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Die meisten, die heute predigen, in Anführungszeichen, sind nicht von Gott gesandt. Lehren ein falsches Evangelium, lehren einen falschen Christus. Sagen, wir brauchen die Gebote nicht mehr zu halten. Wohingegen Johannes sagt, wer das sagt, ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht, die sind nicht von Gott gesandt. Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und wenn wir noch kurz zurückgehen, noch einmal, zum Buch Nahum, da hatten wir gelesen, dass es heißt, in Kapitel 2, Vers 1, feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde. Feiere deine Feste, Juda. Die Bedeutung scheint hier zu sein, dass für eine gewisse Zeit Juda die Feste nicht gehalten hat. Um was für Feste geht es? Es geht um die heiligen Festtage Gottes, den wöchentlichen Sabbat und die heiligen Jahresfeste. Die werden alle in 3. Mose, Kapitel 23, beschrieben. Das sind Feste Gottes, die auch heute noch zu heiligen sind. Und nicht nur von den Juden. Wir sind heute als wahre Christen geistliche Juden, auch wenn das einige nicht kapieren wollen. Wir sind geistliche Juden. Die Beschneidung, die wir erhalten haben, ist keine physische, sondern eine geistliche Beschneidung. Wir sind das geistliche Israel, wie es heißt. Diese Feste, die den Juden damals, den Israeliten damals gegeben worden sind, dem gesamten Hause Israel und Juda, alles zusammengenommen, die gelten für uns heute, weil wir geistliche Israeliten sind, geistliche Juden. Und so werden wir heute aufgefordert, die Feste zu halten, wenn wir es irgend können. Die Regierungen der Welt heute, ob sie es jetzt wissen oder nicht, scheinen verhindern zu wollen, dass Gottes Volk zum Beispiel das Laubhüttenfest halten kann. Durch alle diese Maßnahmen, die erlassen werden. Ja, wo meinen Sie wohl, wo diese Maßnahmen herkommen, wo die ihren Ursprung haben, wer dahinter steckt? Und dann heißt es, erfülle deine Gelübde. Wir haben vielleicht etwas versprochen und denken jetzt nicht mehr daran, es halten zu sollen, wenn es uns vielleicht wieder etwas besser geht. Man schwört, wie eben wir gelesen hatten, man schwört und dann ändert man es. Aber dann kann man vor Gott nicht bestehen bleiben. Schauen wir uns kurz Psalm 116 an. Psalm 116 und Vers 14. Psalm 116 und Vers 14. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinen Volk, wird hier von dem Psalmisten gesagt. Und so wird hier im Buch Nahum das Volk aufgefordert, die Versprechungen, die man vielleicht gegeben hat, zu halten. Frage an Sie. Haben Sie Gott Versprechungen gegeben? Ich meine jetzt Versprechungen im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte sagen Gelübde. Als Sie getauft worden sind, da haben Sie Gott etwas versprochen, oder nicht? Da haben Sie versprochen, dass Sie Gott gehorchen werden bis zum Ende Ihrer Tage. Ja, warum tun Sie das heute nicht mehr? Warum verlassen Sie Gott? Warum verlassen Sie seine Kirche und gehen woanders hin, kehren zurück in die Welt? Die Warnung besteht. Demas heißt, sagt Paulus, über ihn heißt es, er hat die Welt lieb gewonnen, hat ihn verlassen. Andere haben die Welt lieb gewonnen, um den vergänglichen Genuss der Sünde zu erlangen. Verlassen Sie die Wahrheit. Spielen mit dem Feuer. Wollen Sie in diesem feurigen Pfuhl enden, von dem wir eben gelesen haben? Für einen vergänglichen Genuss der Sünde, für ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre vielleicht? Was ist, wenn Sie sterben? Was ist, wenn Gott Ihnen sagt, ich werde den Sünder nicht ungestraft lassen? Ja, was dann? Ist es dann für Sie zu spät? Denken Sie daran, was Sie in Ihrem Leben tun und was für Konsequenzen sich daraus ergeben mögen. Kehren wir zurück zu Nahum Kapitel 2, wo wir gelesen hatten in Vers 1, denn es wird der Ruchlose nicht mehr über dich kommen, über dich, Juda Israel. Er ist ganz ausgerottet. Der Ruchlose ist ganz ausgerottet. Die Schlachterbibel schreibt, der Frevler ist gänzlich vertilgt. Und die Sonsino-Bibel, der Sonsino-Kommentar, der schreibt, es geht wiederum hier um den Ratgeber Belials, das gleiche Wort, was in Nahum 1 und Vers 11 verwendet worden war. Dieser Ruchlose, das ist dieser Ratgeber Belials, mit dem wird es ein Ende geben und nehmen. Für gewisse Zeit wird er herrschen, wie auch Hitler für eine gewisse Zeit geherrscht hat. Aber dann hat es ein schreckliches Ende mit ihm genommen. Und ein noch weitaus schrecklicheres Ende wird es mit dem modernen König von Assyrien geben, dem König des Nordens, dem König Jareb, dem Streiter, derjenige, der streiten, der kämpfen will, dem Tier. Wir werden in der nächsten Predigt fortfahren, im Buch Nahum, und weitere interessante Bemerkungen lesen, die uns auch klar und deutlich zeigen, was mit der modernen Hauptstadt Deutschlands geschehen wird und warum wir alle, ob es jetzt Menschen sind, die in dieser Hauptstadt leben oder die jetzt in Deutschland leben, die in dem zukünftigen babylonischen Reich leben werden, egal wo sie leben werden, das spielt gar keine Rolle. Wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir herauskommen müssen aus diesem falschen satanischen System. Es geht jetzt nicht um buchstäbliches Herauskommen, notwendigerweise, es geht um geistliches Herauskommen. Habt nichts mit diesen geistlichen Philosophien, Ideen, dieser Propaganda zu tun, auf die wir auch in der nächsten Predigt eingehen werden. Lasst euch nicht davon verführen, verleiten, falsche Ideen in eurem Leben aufnehmen, die euch dann dazu motivieren, Falsches zu denken und Falsches zu tun. Herauskommen sollen wir aus diesem babylonischen System der Lüge und der Verführung, damit wir nicht Anteil nehmen an ihren Sünden und damit wir nicht Anteil nehmen müssen an ihren Plagen. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Verbleibe und Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.